freue mich, euch begrüßen zu dürfen an diesem Sonntagvormittag. Und ich wünsche mir und euch, dass das Wort Gottes zu uns reden möchte. Wir sind ja zurzeit dabei, den 1. Thessalonicher Brief durchzugehen. Heute ist das dritte Kapitel dran. Wir machen das mehr oder weniger in der Reihenfolge. Und diese Gemeinde wurde ja von dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern gegründet während der zweiten Missionsreise. Und jetzt mache ich es einfach mal so, dass ich aus diesen 13 Versen, die heute dran sind, im dritten Kapitel, einen am Anfang herauspicke, der mir beim Lesen doch einiges zu sagen hatte. Das ist der Vers 12 aus 1. Thessalonicher 3. Und da heißt es, euch aber, schreibt der Apostel Paulus, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Eine überströmende, eine wachsende Liebe, die uns hier begegnet. Das wünscht der Apostel Paulus seinen Kindern der Gemeinde in Thessalonich. Das bringt er ihnen selber entgegen und sie haben ihn als Vorbild erkannt und angenommen. Und er wünscht, dass diese wunderbare Liebe, die sie zusammenhält, dass sie noch mehr wachsen möchte untereinander und letztendlich zu allen Menschen. Was ist das für ein gewaltiger Vers? Man könnte das heutige Thema vielleicht deswegen nennen, wachsen in der Liebe zueinander. Und ihr kennt vielleicht das Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber ich sage mal, gemeinsame Liebe, das potenziert, das wächst, das ist etwas Wunderbares. Und wir haben den Herrn Jesus als Vorbild, der aus seiner Liebe zu uns Menschen sein Leben gelassen hat. Und wenn wir mit ihm gehen, wenn wir uns von seinem Geist leiten und führen lassen, dann wird diese Liebe in uns, die menschlich eigentlich nicht zu erklären ist, sie ist eine besondere Form von Liebe, eine starke Liebe, eine Agape-Liebe, dann wird die mehr und mehr zunehmen. Und dann ist es herrlich, Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu haben. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir auch heute Morgen Stimme geben möchtest, dass ich wirklich deine Gedanken weitergeben kann. Danke, dass wir diese Thessalonicher Gemeinde, diese junge Gemeinde als Vorbild nehmen dürfen für vieles. Amen. Zweimal taucht in diesem Text folgender Satz auf. In Vers 1 und dann auch später noch einmal in Vers 5. Weil wir es nicht länger aushielten. Vers 5. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus. Ja, was hielt denn der Apostel Paulus nicht länger aus? Habt ihr schon mal versehentlich eure Hand auf einen Herd gelegt, der an war, oder an einen heißen Backofen? Das hält man nicht lange aus. Man zieht sofort die Hand zurück. Oder ich habe an eine Situation gedacht, letztes Jahr beim Zahnarzt, bin jahrelang immer gut durchgekommen, aber da musste doch mal einiges gemacht werden. Und da sitzt man in diesem Stuhl, rechts der Zahnarzt, links die Helferin, der eine mit einem Bohrer, der andere mit einer anderen Sache. Man muss den Mund aufmachen, Zunge möglichst nicht bewegen. Und wisst ihr, dann kommen einem die Sekunden und Minuten fast wie Ewigkeiten vor. Da sagt man, Mensch, ich halte es nicht länger aus. Wann ist das endlich zu Ende? Woran hat wohl der Apostel Paulus gedacht, als er das sagte? Wenn wir sein Leben betrachten, dann hätte ich mir vorstellen können, dass er das einmal sagte, als er bei seiner zweiten Missionsreise unterwegs war. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16. Was hat er groß verbrochen? Gar nichts. Er hat einfach das Evangelium verkündigt, was sein Auftrag war. Und so wurde er und sein Begleiter ins Gefängnis geworfen. Vorher haben sie viele Schläge erlitten und dann, kaputt wie sie waren, wurden sie ins unterste Loch gelegt, dort im Gefängnis. Und ich kann mir vorstellen, dass da dann irgendwann der Satz von ihnen herausrutschte, einfach laut geschrien wurde, wir halten das hier nicht mehr länger aus. Unschuldig in diesen Schmerzen. Aber das haben sie nicht gesagt. Sondern im Vers 25 Apostelgeschichte 16 heißt es, um Mitternacht aber, Als sie dort in diesem innersten Gefängnis waren, alles andere als, als förderlich, ihre Füße waren im Stock verschlossen, bereitet große Schmerzen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Paulus war es gewohnt, um des Namens Jesu willen Schmerzen auf sich zu nehmen, verfolgt zu werden. Nein, deswegen hat er nicht gesagt, wir halten es nicht länger aus, sondern wenn wir uns den 1. Thessalonicher Brief, die letzten Verse von Kapitel 2 noch einmal kurz anschauen, dann wissen wir, warum er es nicht ausgehalten hat, fern von der Gemeinde. Ab Vers 17 in 1. Thessalonicher 2 heißt es, wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht nicht im Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Er hatte eine große Sehnsucht, diese Gemeinde, die er nach kurzer Zeit, nachdem er sie gegründet hat, verlassen musste, wegen Verfolgung, wegen Bedrängnis. Er musste sie alleine zurücklassen. Er hatte eine große Sehnsucht, sie wieder zu sehen, ihnen zu begegnen, ihnen Dinge zu sagen und sie zu lieben, wie er es getan hatte. Aber der Satan hatte ihn gehindert. Es heißt hier, eine Weile von euch getrennt, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach. Man sagt manchmal so, aus den Augen, aus dem Sinn. Das war hier bei Apostel Paulus nicht der Fall. Er dachte immer wieder an diese Geschwister dort in Thessalonich, die gleich am Anfang so viel Bedrängnis erfahren mussten. Und wenn man es genau weiß, das Leben des Apostel Paulus, es war ja nicht die einzige Gemeinde, die er gegründet und betreut hat. Es heißt ja auch in Vers 19, seid nicht auch ihr es vor unserem Herzen, vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft. Es war eine von mehreren, wo Paulus sich ganz hineingekniet hatte, wo er ganzen Einsatz gezeigt hatte und wo er so froh war, dass Menschen dort zum Glauben gekommen waren. Aber wie ging es ihnen jetzt weiter? Sie mussten weiterziehen. Wir lesen mal jetzt ab 1. Thessalonicher Kapitel 3 ab Vers 1. Noch einmal diese Anfangssituation, weil wir es nicht länger aushielten. Satan, wie auch immer, hatte sie daran gehindert. Aber Paulus hatte einen Plan B. Sie zogen daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Paulus unternahm etwas. Seinen bewährten Bruder Timotheus, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, also der sich wirklich auch sehr bewährt hat, der selber Gemeinden dann auch gegründet und geleitet hat, dem gibt er einen Auftrag. Ich komme hier zwar nicht weg aus Athen, aber du hast die Möglichkeit und ich verzichte auf deine Hilfe hier, aber sieh nach, wie steht es um unsere Geschwister dort in Thessalonich? Tröste du sie in ihrem Glauben. Ich hoffe, du wirst sie weiterhin im Glauben anfinden. Stärke du sie. Und so machte sich Timotheus auf. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal zum Beispiel in einem Krankenhaus wart, um einen Menschen, den ihr lieb habt, mit dem ihr verbunden seid, zu besuchen, der vielleicht einen schweren Unfall hatte, eine schwere Krankheit. Die Frage taucht doch da auf, wie kann ich einen Menschen in dieser Situation trösten? Und wir sehen, dass vielleicht auch Timotheus überlegt hat, ja, was soll ich denn dort, wenn ich hinkomme? Wenn ich sehe, dass sie überall bedrängt werden, was soll ich ihnen sagen? Später werden wir hier in diesem Kapitel noch sehen, er ging aus, um zu trösten, zu stärken, Und er kam selber gestärkt und getröstet zurück, weil er erleben durfte, wie sie in der Gnade Gottes, in der Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus gewachsen sind, wie sie standgehalten haben. Aber zunächst ging er los, um Paulus allein zu lassen, um die Gemeinde aufzusuchen, um sie zu trösten. Vers 3, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Kommt zu Jesus und alles wird gut, hört man gelegentlich. Ist das wirklich so? Wenn wir uns das Leben der ersten Christen anschauen, auch der Apostel, ich glaube, sie wollten nie wieder tauschen. Sie wollten nie wieder das alte Leben haben. Aber es bedeutete für sie viel Leid, viel Not. Denken wir an die Apostel, fast alle wurden eines Märtyrertodes. Sie haben viele Schläge erlitten, schon die ersten Apostel in Jerusalem. Aber als sie verhört worden sind, um des Namens Jesu willen, den sie verkündigten, da gingen sie trotz der Anfechtung, trotz der Anfeindung heraus und waren froh, für Jesus Christus gelitten haben zu dürfen. Und auch Paulus, der dieses auserwählte Werkzeug war, wie oft hat er auf seinen Missionsreisen diese Bedrängnisse erfahren? Ich glaube, es steht in der Apostelgeschichte 14, wo er einmal gesteinigt wurde. Die haben ihn liegen gelassen, die dachten alle, er ist tot. Die Jünger umringten ihn und dann stand er auf, ging ins Krankenhaus und ließ sich erstmal 2 Wochen verpflegen. Nein, der ging auf, am nächsten Tag hat er schon wieder das Wort Gottes verkündigt. Konnte der gar nicht davon genug bekommen, von diesen Quälereien? Ich glaube, diese Kraft, diese übermenschliche Kraft, können wir nur vom Herrn bekommen. Wir leben hier in einer Zeit, wo wir noch relativ frei als Christ leben dürfen. Vielleicht werden wir belächelt, vielleicht werden wir als die von vorgestern angesehen. Manche mögen vielleicht Probleme auf ihrem Arbeitsplatz haben. Aber das, was die ersten Christen damals erfahren haben, aber auch das, was viele Christen heute, entschiedene Christen in vielen Ländern erfahren müssen, ist schon etwas anderes. Auch wir sind nicht davor gefeit, dass es vielleicht auch einmal hier so sein wird, dass es wirklich ernst wird, wenn wir Jesus Christus bezeugen, dass wir wirklich echte Nachteile haben werden. Ganz aktuell ist von Open Doors wieder veröffentlicht worden und festgestellt worden, es sind noch nie so viele Christen bedrängt worden in der gesamten Welt wie zurzeit. Ganz oben steht Nordkorea, aber auch viele muslimische Länder in Afrika, in Asien. Aber selbst in anderen Ländern, kommunistischen, in China, in Russland, werden Christen immer mehr verfolgt. Sogar in Südamerika fängt das jetzt an. Und ich habe da gelesen, in einem Land wie den USA, man denkt, da sind ja viele Christen, da wurde einer aus dem Geschäft ausgewiesen. Was hatte er gemacht? Hatte er was mitgehen lassen? Nein. Er trug einfach nur ein T-Shirt, da stand drauf, Jesus rettet. Entweder sollte er es ausziehen oder den Laden verlassen und nicht wiederkommen. So weit ist es schon gekommen. Ich glaube, wir können von den Thessalonichern viel lernen, wie sie gemeinsam diesen Versuchungen widerstanden sind, wie sie im Glauben gewachsen sind. Jesus Christus hat immer wieder gesprochen, wer mir nachfolgt, das ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Er ging selber voran. Er wusste nicht, wo er sein Haupt hinlegen sollte. Er, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Nachfolge bedeutet, ihn bezeugen und das Gleiche vielleicht erleben, was er selber erlebt hat. Ablehnung. So ist das ja auch oft, wenn ein geistlicher Aufbruch da ist. Wenn vielleicht Menschen zum Glauben kommen. Wir wünschten wir uns immer wieder Erweckung. Da, wo das dann auch wirklich mal geschieht, da steht dann plötzlich einer auf dem Plan. Das ist der Versucher, der versucht, das alles wieder kaputt zu machen. Der versucht, diesen begonnenen Glauben wieder zu zerstören, wenn es ihm irgendwie nur möglich wäre. Und Paulus, der sagt in Vers 3, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Und dann sagt er weiter in Vers 4, Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Seit gestern Abend habe ich eine echte Erkältung mir eingefangen. Es hat mich erinnert an ein Gleichnis, welches der Jesus in Matthäus 13 gebraucht. Das erste Gleichnis dort von dem Seemann, der ausging, die Saat zu sehen. Und er machte deutlich, der Seemann ist der, der das Wort Gottes verkündigt, die Saatkörner ist das Wort Gottes. Und das fiel nun auf unterschiedlichen Boden. Ich glaube, wir kennen alle dieses Gleichnis. Und es sind ja vier verschiedene Bereiche, wo die Saat hinfällt. Ich möchte mal dort lesen in Matthäus 13, als er das Gleichnis auslegt, in Vers 20 und 21, auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Ich denke, das war bei den Thessalonichern der Fall. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Also da, wo das Wort auf felsigen Herzensgrund kommt und es kommt Bedrängnis, Verfolgung, dann ist das oft gleich weggewischt. Die Thessalonicher erfuhren Bedrängnis, aber das Wort fiel in gutes Erdreich, Vers 23, Matthäus 13, auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. In Thessalonik, in dieser Gemeinde dort, war viel Frucht entstanden. Durch die Verkündigung des Wortes von Paulus. Wir wissen, der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Verkündigen des Wortes Gottes. Wir müssen dieses Wort aufnehmen und umsetzen. Aber der Paulus hat nicht nur das Evangelium verkündigt, sondern wie wir es in 1. Thessalonicher 2 in Vers 8 lesen, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Also er ist dem Herrn Jesus schon sehr ähnlich geworden. Der Jesus hat immer wieder das Wort Gottes verkündigt. Aber er tat es von ganzem Herzen heraus. Schon gegenüber den Kindern, gegenüber den Erwachsenen, gegenüber denen, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren. Der Jesus hatte sein ganzes Leben hineingeworfen. Ja, er hat sogar unsere Schuld und Sünde stellvertretend am Kreuz für uns bezahlt. Und der Apostel Paulus, der ja diesem auferstandenen Herrn Jesus vor Damaskus begegnete, der von diesem Ereignis ein total neues Leben empfangen hat, er war bereit, diesem Herrn Jesus nachzufolgen. Und er erlebte es auch bei denen, hier in diesem Fall bei den Thessalonichern, wo er gewesen war, wo er das Evangelium mit seinem ganzen Einsatz, mit seinem ganzen Leben, mit seinem Interesse an den einzelnen Gläubigen hineingelegt hat. Ich lese mal die Verse 5 bis 7 aus dem dritten Kapitel, 1. Thessalonicher. Noch einmal wieder die Aussage, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben. Wir wissen, er hatte Timotheus gesandt. Ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen ist. Denken wir an den Seemann, an das Gleichnis. Der Teufel versucht alles daran, dass wir nicht zum Glauben kommen, dass wir so beschäftigt sind oder so viele andere Sachen haben, dass wir nicht in den Sinn bekommen, ewiges Leben in Jesus zu finden und zu suchen. Wenn er das nicht verhindern konnte, dann versucht er alles, damit keine Frucht in dem entsteht, der zum Glauben gekommen ist. Wir können einfach nur immer wieder die Gemeinschaft untereinander aufsuchen, uns gegenseitig ermutigen, das Wort Gottes zu lesen, ins Gebet zu gehen und uns Jesus Christus anzuvertrauen. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, was für ein Aufatmen in Vers 6. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist, er kam jetzt nach Korinth, wo Paulus inzwischen war, und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Was spricht da für eine gegenseitige Liebe heraus? Was ist das für ein Aufatmen, dass Timotheus freudig berichten kann, dass er selber von ihnen gestärkt wurde, wo er sie doch stärken sollte? Der Glaube ist weiterhin da, die Liebe ist da. Denken wir da an 1. Korinther 13, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber ist die Liebe. Das kommt auch immer wieder im Thessalonicher Brief zum Ausdruck. Aus dem Glauben heraus entsteht eine lebendige Hoffnung und eine Liebe zu dem Herrn und untereinander. Sie hatten Paulus und seine Mitarbeiter in guter Erinnerung gehabt. Und sie selber hatten auch das Verlangen, sie wiederzusehen, von ihnen gestärkt zu werden, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Vers 7. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. In den ersten 10 Versen in diesem Kapitel kommt 5-mal der Begriff vor, eurer Glaube. 5-mal euer Glaube. Wie wichtig ist der lebendige Glaube? Und das wissen wir auch von Hebräer 11, Vers 6, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das ist nicht so ein Allerweltsglaube, sondern dieser Glaube, der fordert Aktivitäten. Durch diesen Glauben entsteht Liebe zu dem Nächsten, entsteht Hilfsbereitschaft. Dieser Glaube macht lebendig. Er schenkt ein ganz neues Leben, eine ganz neue Sicht auf die Ziele, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Dieser Glaube, der außerhalb von Thessalonich bekannt geworden ist, bei den anderen Gläubigen, bei anderen Mitmenschen. Was ist das herrlich? Stellt euch vor, unsere Gemeinde wird bekannt über unsere Grenzen hier, über die List hinaus. Dort in der Arche, da begegnet ihr Menschen, die aus Liebe zum Herrn Jesus glauben und diesen Glauben umsetzen. Da, denke ich, sind wir, jeder Einzelne von uns, gefragt, müssen uns überlegen, tragen wir schon dazu bei, dass der rettende Glaube an Jesus Christus, dass wir ihn ausleben und dass wir ihn weitersagen. Vers 8 und 9. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Das sagt Paulus. Endlich hörte er von ihnen. Endlich wusste er, sie sind nicht verloren. Der Teufel hat es nicht geschafft, sie kaputt zu machen. Nun leben wir, sagt er, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Ich weiß nicht, wofür du dem Herrn dankst. Vielleicht für ein neues Auto, für dieses und jenes. Paulus dankte dafür, dass er wusste, seine Kinder, die er geistlich gezeugt hat, die im Bedrängnis waren von Anfang an, sie standen im lebendigen Glauben. Sie hatten Sehnsucht, auch ihm wieder zu begegnen. Das war seine Freude, sein Dank. Und das hat mich an Nehemia 8, Vers 10 erinnert, wo es heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn, auch in Leid, war Paulus seine Stärke. Die Verse 10 bis 12. Auch wieder solch eine gewaltige Aussage. So wie am Anfang, weil wir es nicht länger aushielten, so heißt es hier, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Man fragt sich manchmal, wann hat denn der Paulus überhaupt mal geschlafen? Tag und Nacht hat er immer wieder die Sorge um die verschiedenen Gemeinden vor Augen. Ich weiß, wie der Charles Reichenbach mir mal vor 2-3 Jahren sagte, die Nacht ist doch wunderbar. Da wird man nicht gestört, man hat keinen Anruf, da kann man wunderbar arbeiten, sich vorbereiten. Ich habe gedacht, ob ich da auch mal je hinkomme, mir ist der Schlaf manchmal recht wichtig. So kann man es auch sehen. Paulus hat offensichtlich diese Kraft vom Herrn bekommen, aus der engsten Gemeinschaft mit ihm. Er war ein auserwähltes Werkzeug. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, er und seine Begleiter. Dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Ja, einer trage die Last des anderen, so werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Wir dürfen uns gegenseitig unter die Arme greifen. Wo der eine schwach ist, da hilft der andere aus. Beim nächsten Mal ist es vielleicht genau umgekehrt. Da dürfen wir dem anderen helfen. Was an eurem Glauben noch mangelt, das wollte er, und das sehen wir ja auch, was da noch eventuell mangelte in den nächsten Kapiteln, das wollte er ihnen noch gerne weitergeben. Er war so dankbar zu hören, dass es ihnen gut geht. Aber das heißt nicht, dass die Sehnsucht in ihm, ihnen zu begegnen, deswegen zu Ende war. Er wollte weiterhin alles dran setzen, um sie wieder von Angesicht zu sehen. Vers 11. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Das war nach wie vor ein großes Anliegen für ihn. Das betete er hier. Und dann schon im Vers 12, den ich am Anfang schon kurz erwähnte. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander. Er bestätigte ihnen, ja, ihr habt schon eine Liebe. Wunderbar, aber lasst sie noch wachsen, lasst sie noch überströmender werden. Die Liebe Gottes, das ist ja, was uns mit dem Heiligen Geist ausgegossen worden ist in unsere Herzen, als wir zum Glauben kamen. Es ist eine mehr als eine natürliche Liebe, die der Mensch allgemein hat. Die Liebe zueinander und zu allen. In Galater 6, da heißt es einmal ähnlich, lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Habt ihr es schon mal erlebt, dass über andere Geschwister vielleicht schlecht gesprochen worden ist? Wir sollten nicht übereinander reden, wir sollten miteinander reden. Wir sollten eine Kultur in unserer Gemeinde haben, wo wir ohne weiteres miteinander sprechen können, auf Augenhöhe, wo wir den anderen höher achten als uns selbst. Und es gibt ja auch unter Christen durchaus Bereiche, wo man unterschiedliche Meinungen haben kann. Da lässt man den anderen gerne stehen. Worüber wir nicht diskutieren können, das sind die heilsentscheidenden Dinge. Das, was uns das Wort Gottes sagt. Wenn es heißt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, da kann man nichts dran deuteln. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Aber ob ich nun lieber Spaghetti esse oder Pizza oder Kartoffeln, darüber lasst uns doch nicht streiten. Lasst uns so annehmen, wie wir sind. Lasst uns in der Liebe zueinander zuwachsen. Das ging bei der ersten Gemeinde in Jerusalem so weit, dass sie alles gemeinsam hatten. Dieses Mein und Dein existierte dort gar nicht. Es war ein Wir-Gefühl. Sie hatten alles gemeinsam. Und das hat man offensichtlich auch hier den Eindruck. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Vers, Vers 13. Wozu soll jeder im Herrn wachsen, überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen? Damit er eure Herzen stärke. Und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Wozu? Das ist vielleicht das höchste Ziel, was du und ich als Kind Gottes haben können, dass wir in den Augen Gottes untadelig sind in Heiligkeit. Im 4. Kapitel heißt es einmal, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das können wir nicht in eigener Kraft, unsere alte Natur schon gar nicht. Aber wenn wir unsere neue Natur füttern, wenn wir immer wieder in die Gemeinschaft mit unserem Herrn gehen, dann kann das Wirklichkeit werden. Ein Gott wohlgefälliges Leben. Ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Das wünscht der Apostel Paulus uns allen, das hat er den Thessalonichern gewünscht und verweist am Ende, wie in jedem weiteren Kapitel im 1. Thessalonicher, auf die Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt. Bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, er weist darauf hin, das Beste steht noch aus. Wir werden in dieser Welt vielleicht noch vieles erdulden müssen. Aber eins kann uns keiner nehmen. Wenn du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, dann werden wir ihm begegnen, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Er kommt wieder und wird uns zu sich nehmen. Und dann kommt das Preisgericht für uns. Dann wird es Belohnungen geben für den Wandel, den wir hier als Kinder Gottes getätigt haben. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht mit diesem und jenem beschäftigen, sondern dass wir auf ihn blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Die Welt ist chaotisch, die ist schlimm, aber Jesus wird alles neu machen und wir dürfen bei ihm sein. Ich danke dir, Herr Jesus, dass das Gnade ist, dass wir gerettet sind. Wir sind ja nicht besser als andere Menschen, aber du hast uns aus nahezu unerklärlichen Gründen bei unserem Namen gerufen und wir sind dein. Dafür danke ich dir. Und nun hilf uns, dass wir auch als Kinder Gottes wandeln. Du hast uns dazu befähigt, du hast uns dazu berufen, du hast uns in deine Nachfolge berufen. Herr, lass uns so wandeln und uns gemeinsam dabei unterstützen. Amen.